Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Stell dir mal vor, du hast diese eine Reise, ja? Ewig geplant, ein echtes Traumziel. Die Hurtigruten, die norwegische Küste hoch.
Mhm.
Und es ist März 2020, Corona, das Wort fängt man gerade erst an zu buchstabieren, aber für dich und deine Mutter, da ist es die große Geburtstagsreise.
Ah ja.
Die Quellen, die wir uns heute für dich anschauen, sind also sehr persönlich. Es sind Auszüge aus einem zehnteiligen Blog, der genauso eine Reise festhält. Und diese Reise, naja, die nahm eine ziemlich unerwartete Wendung.
Das kann man wohl sagen.
Wir starten also mit dieser Riesenaufregung, die man halt vor so einem Abenteuer spürt. Vielleicht auch, ja, ein bisschen ahnungslos, wie die Autorin ja selbst schreibt.
Mhm.
Der Plan war, 2 Wochen Fjorde, Nordlichter, einfach die Magie der norwegischen Küste erleben. Und unsere Aufgabe heute ist, diese Reise anhand der Blog-Einträge nachzuzeichnen. Also von den ersten kleinen Stolpersteinen bis hin zum kompletten Corona-Chaos.
Genau.
Wir wollen rausfinden, was diese Reise am Ende so eindrücklich gemacht hat, trotz allem oder vielleicht gerade deswegen.
Ja, das Faszinierende daran ist ja, wir erleben hier wirklich durch die Augen der Autorin, wie so eine ganz private, persönliche Urlaubsplanung und diese globale Krise, die ja gerade erst anfängt, wie die aufeinanderprallen.
Stimmt.
Es ist wie ein Zeitfenster wirklich in die allerersten Tage der Pandemie, aber eben gefiltert durch ganz persönliche Erlebnisse und Emotionen.
Ja.
Man verfolgt mit, wie aus dieser Vorfreude dann Unsicherheit wird, wie diese Wahnsinnslandschaftseindrücke auf knallhartes Krisenmanagement treffen und welche Hürden, also ganz praktisch und emotional, die da plötzlich nehmen mussten, so weit weg von zu Hause.
Mhm. Es geht wirklich darum, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich so eine absolute Ausnahmesituation anfühlt.
Okay, lass uns eintauchen. Es geht los in Bergen. Die Autorin beschreibt die Stadt ja total lebhaft, oder? Die bunten Häuser in Bregen, die Graffitis, der Fischmarkt.
Ja, toll.
Sie fahren auch mit der Standseilbahn, der Fleubahnen hoch auf den Fleuen. Super Aussicht, schreibt sie. Und von da oben, da glauben sie sogar, ihr Schiff schon zu sehen, die MS Nordkap, unten im Hafen. Die Vorfreude steigt ins Unermessliche quasi. Genau. Aber dann am Hurtigruten-Terminal, da platzt die erste Blase. Der Mitarbeiter dort fragt sie sinngemäß, wie, sie wurden nicht informiert, das Schiff fährt doch gar nicht von hier ab.
Oh nein!
Offensichtlich wurden sie eben nicht informiert. Und die Begründung, die sie zuerst bekommen, ist auch, sagen wir mal etwas schwammig. Angeblich ist der Wellengang zu stark für die Passage nach Trondheim.
Ah, das war das mit dem Zettel, wo er Wellen draufmalt.
Ja, genau. Er zeichnet Wellenlinien auf einen Zettel, um es zu erklären. Später hören sie dann aber oder erfahren es irgendwie, dass der eigentliche Grund wohl ein Motorschaden war.
Okay.
Das zeigt halt schon früh eine gewisse Intransparenz oder zumindest Verwirrung in der Kommunikation. Ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt, sozusagen.
Also statt aufs Schiff heißt es dann Busfahrt zum Flughafenhotel, übernachten und am nächsten Tag Flug nach Trondheim, um dort endlich an Bord zu gehen.
Und dieses Flughafenhotel in Bergen, das beschreibt sie rückblickend als ihr erstes Superspreader-Event.
Krass.
Ja, kann man verstehen, wenn man liest, dass die Lobby wohl total überfüllt war mit gestrandeten Passagieren. Also die, die aufs Schiff wollten, so wie sie, aber auch die, die gerade von Bord kamen.
Ah, okay.
Offiziell hatte das ja zu dem Zeitpunkt noch nichts mit Corona zu tun, das muss man sagen. Das Virus war nicht der Grund für diese Planänderung. Aber klar, wenn man heute drauf schaut,
bekommt das Ganze natürlich eine ganz andere, beklemmende Note.
Absolut.
Gut, aber in Trondheim klappt es dann endlich. Sie kommen an Bord der MS Nordkap. Die Innenkabine, klein aber fein, wird sie beschrieben, mit überraschend viel Stauraum.
Mhm.
Und dann das erste Bier an Deck. Muss sein. Für stolze 11 €, wie sie extra festhält.
Autsch.
Auch wenn der Blick erstmal nur auf einen eher tristen Hafenteil fällt. Von Trondheim selbst sehen sie dann aber kaum was.
Ach, schade.
Ja, die Autorin gibt zu, sie hatten zu viel Angst, das Ablegen zu verpassen und haben sich nicht getraut, groß die Stadt zu erkunden. Sie erwähnt aber den Nidarosdom, diese bunten Speicherhäuser an der Nidelva und die modernen Elektrobusse. Und dann leinenlos. Endlich geht's los.
Ja, vielleicht sollten wir hier kurz erklären, was die Hurtigruten eigentlich sind. Das ist ja keine klassische Kreuzfahrt, wie man sie sich vielleicht vorstellt.
Stimmt.
Das ist die historische Postschiffroute. Die gibt es seit über 100 Jahren und die versorgt die norwegische Küste, transportiert Fracht und ist auch ein ganz normales Verkehrsmittel für die Einheimischen.
Ja, das merkt man sicher auch am Bordleben, oder?
Genau. Das prägt das Erlebnis. Es ist funktionaler. Irgendwie näher dran am Land und den Leuten.
Das Essen wird aber durchweg gelobt, habe ich gelesen. Vor allem das Buffet, solange es das noch gab, natürlich.
Ja, das wird sehr positiv beschrieben. Viel Fisch, Meeresfrüchte, oft regionale Produkte. Sie beschreibt ja auch, wie man an den Häfen zusehen kann, wie frische Waren geladen werden. Das ist schon besonders.
Und draußen zieht dann diese Landschaft vorbei, die immer winterlicher wird, je weiter es nach Norden geht. Ein richtiges Winter Wonderland, schreibt sie.
Ja, und das Wetter wechselt ständig. Mal Sonne, mal Schnee, mal Sturm. Typisch norwegische Küste im März halt. Das Leben an Bord ist in dieser ersten Phase aber noch relativ normal, oder? Ja, so wirkt es. Es gibt Gemeinschaftsräume, eine Panorama-Lounge, eine Bar. Man trifft andere Leute. Es gibt wohl auch mal kleinere Programmpunkte wie die Polarkreistaufe. Aber es ist jetzt kein Animations-Overkill.
Nee, klar.
Viele sind eh nur kurz draußen an Deck. Im März ist es ja noch echt kalt. Es herrscht noch so eine Art Normalität, die aber bald Risse bekommen wird.
Der nächste größere Halt ist dann Tromsø. Und statt die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, buchen sie spontan einen organisierten Ausflug.
Mhm.
Und genau hier, da wird die Corona-Lage zum ersten Mal so richtig greifbar. Bei der Seilbahn der Fjellheisen gibt's plötzlich eine Verzögerung.
Ah ja, warum?
Der Grund? Eine Teambesprechung vom Personal genau zum Thema Corona. Offenbar wird da schon überlegt, den Betrieb vielleicht einzustellen.
Okay, das ist ja früh. März 2020.
Ja, sie haben aber noch Glück, sie dürfen hochfahren. Oben dann erstmal Nebel, aber auch, wie sie schreibt, echt beeindruckende, meterhohe Schneewände.
Wow.
Und kurz bevor es wieder runtergeht, reißt der Nebel dann doch noch auf. Nur kurz, aber für einen spektakulären Blick auf Tromsø.
Immerhin.
Bei der Talfahrt gibt's dann aber eine kleine Diskussion. Ziemlich bezeichnend, finde ich.
Erzähl mal.
Naja, sie wollen halt nicht mit zig anderen Leuten in die volle Gondel steigen, wenn doch eh gleich die nächste kommt. Ihre Argumentation. Hey, die Seilbahnleute haben doch selbst gerade wegen Corona eine Besprechung gehabt.
Guter Punkt.
Masken trägt da übrigens noch keiner. Das zeigt so schön, wie das Bewusstsein langsam kommt, aber es gibt halt noch keine klaren Regeln, keine Vorgaben.
Stimmt, das war diese ganz komische Übergangszeit.
Sie sehen dann noch die Eismeerkathedrale und das Polaria-Museum. Und dann in der Nacht vom 12. auf den 13. März endlich. Ein magischer Moment. Die ersten Nordlichter.
Ah, wie schön.
Ja, ein absolutes Highlight, schreibt sie. Endlich das, wofür sie auch gekommen sind.
Aber dieser Ausflug in Tromsø, der markiert trotzdem irgendwie den Wendepunkt, oder?
Ja, ganz klar. Zurück an Bord gibt's dann die ersten offiziellen Durchsagen zu Corona. Der Whirlpool wird gesperrt, der Fitnessraum auch. Geplante Landausflüge abgesagt.
Und das Buffet?
Genau. Das vielgelobte Buffet wird durch Tischservice ersetzt. Wobei, das muss man sagen, die Qualität vom Essen wird weiterhin als sehr gut beschrieben.
Immerhin etwas. Aber klar, das Ende des Buffets, das ist schon so ein Symbol für den ersten richtigen Einschnitt in den Urlaubsalltag.
Und dann kommt der eigentliche Schock für die Autorin. Sie sieht über Facebook die dringende Reisewarnung vom österreichischen Außenministerium. Für alle Länder, weltweit. Mit der Aufforderung, sofort nach Hause.
Puh, das ist heftig.
Und ihr wird klar, sie und ihre Mutter sind die einzigen Österreicherinnen an Bord. Mitten auf See, irgendwo nördlich von Tromsø, fast schon an der russischen Grenze.
Da kriegt man ja Panik. Dieses Gefühl der Isolation, des Ausgeliefertseins muss ja furchtbar sein.
Ja, total. Und hier entsteht dann dieser krasse Kontrast, der die restliche Reise bestimmt. Draußen zieht diese unglaublich schöne schneebedeckte Küste vorbei. Ein echter Traum in Weiß.
Hm?
Und drinnen wächst die Unsicherheit. Der kleine Albtraum, wie sie es nennt.
Sie versucht sie ja mit Humor zu nehmen, oder? Denkt an Marquez, die Liebe in den Zeiten der Cholera.
Stimmt, aber gleichzeitig hängt sie natürlich an den Nachrichten, an Social Media, um irgendwie Klarheit zu bekommen, was jetzt los ist.
Verständlich, man klammert sich ja an jeden Strohhalm.
Eine kurze Ablenkung ist dann die Passage am Nordkap. An Land dürfen sie zwar nicht mehr.
Oh, das ist bitter, wenn das der einzige bebuchte Ausflug war.
Ja, totale Enttäuschung. Aber der Kapitän fährt wohl extra nah ran, damit alle wenigstens Fotos machen können. Es gibt sogar eine Urkunde für alle.
Na immerhin, ein kleines Trostpflaster.
Aber kurz danach kommt die nächste Hiobsgutschaft. Kein internationaler Passagier darf mehr von Bord. Punkt. Es sei denn, man checkt endgültig aus und verlässt das Schiff für immer.
Das heißt, man ist quasi gefangen auf dem Schiff.
Genau. Die Durchsagen werden jetzt auch häufiger, und zwar in mehreren Sprachen. Sie erwähnt extra, dass für ein älteres französisches Paar, das kein Englisch konnte, spontan eine andere Passagierin übersetzt hat.
Das ist ja nett. Zeigt auch den Zusammenhalt.
Ja, Norwegisch, Englisch, Deutsch, Französisch. Die Crew versucht wirklich, alle zu informieren. Aber dieses Gefühl, festzusitzen, während man an so schönen Orten wie Honningsvåg nur noch vorbeifährt, das muss zermürbend sein.
Absolut. Diese äußere Weite und Schönheit und die innere Enge und Ungewissheit. Ein krasser Gegensatz.
In Kirkenes dann, das ist ja der nördlichste Punkt und der Wendepunkt der Route, ganz nah an der russischen Grenze, da beruft die Schiffsleitung eine Infoveranstaltung ein. Nur für die internationalen Gäste.
Okay, was kommt jetzt?
Huti Routen stellt sie vor die Wahl. Entweder Reise sofort abbrechen und das Angebot annehmen, die Reise später kostenlos nachzuholen. Oder auf eigenes Risiko weiterfahren Richtung Bergen. Wobei völlig unklar ist, ob das überhaupt noch geht und wie man dann von Bergen nach Hause kommt.
Eine harte Entscheidung. Und das unter Zeitdruck, nehme ich an.
Ja, sicher. Die Autorin und ihre Mutter entscheiden sich für den Abbruch. Ihr Plan? Das Schiff fährt ja jetzt wieder südwärts. Sie wollen in Tromsø von Bord und von dort aus nach Hause fliegen.
Klingt erstmal nach einem Plan, aber die Organisation liegt dann bei Ihnen, oder? Huti Routen macht das nicht.
Genau. Sie müssen selbst aktiv werden. Und das tun sie auch. Sie buchen online Flüge. Tromsø, Oslo, Wien. Für den nächsten Tag schon.
Respekt. In der Situation.
Ja, aber sie bekommen auch Hilfe. Ein Freund, der sich mit Flügen auskennt, gibt per Chat Tipps. Sie informieren die österreichische Botschaft in Oslo, einfach nur damit jemand weiß, wo sie sind. Und sie kontaktieren ihr Reisebüro in Wien.
Und das ist ja, wie sie schreibt, Gold wert gewesen.
Total. Die Prokuristin vom Reisebüro ruft sie tatsächlich noch am späten Freitagabend zurück, obwohl sie selbst gerade erst aus dem Ausland zurück ist. Das gibt natürlich enorme Sicherheit.
Das glaube ich. Gerade wenn man so in der Luft hängt. Und das Reisebüro kümmert sich dann ja auch später um die Rückerstattung für die Flüge, die dann doch nicht genutzt werden können.
Richtig. Ein Kampf, den viele ja damals allein führen mussten.
Ja, da war ein gutes Reisebüro wirklich unbezahlbar.
Nachdem diese Entscheidung also gefallen ist und die Flüge gebucht sind, gibt's tatsächlich nochmal eine kleine Belohnung vom Schicksal. Sie sehen in dieser Nacht wieder Nordlichter.
Ach, wie schön. Ein bisschen Magie im Chaos.
Ja. Die Koffer sind quasi gepackt für den Ausstieg in Tromsø am nächsten Tag. Der Plan steht, es geht zurück Richtung Süden.
Aber das war es noch nicht, oder? Das Drama geht weiter.
Oh ja. Auf dem Weg zurück nach Süden fährt das Schiff an Vardo vorbei, einem Fischerdorf. Und die Autorin gerät total ins Schwärmen, beschreibt die Stimmung als zauberhaft. Rosarote Zuckerwattewolken, eine ganz besondere Atmosphäre. Sie erwähnt diese markante Radarkuppel, Globus 2, und einen Leuchtturm. Diese fast surreale Schönheit.
Im Kontrast zu dem, was dann kommt. Ich ahne es.
Ja, auf der Weiterfahrt über das offene Meer wird die Mutter dann erstmal seekrank. Blöd gelaufen. Und am Abend des 14. März, so gegen 22 Uhr, sitzt die Autorin in einem Aufenthaltsraum, schreibt gerade die letzten Ansichtskarten nach Hause.
Und da kommt wieder die Durchsage.
Genau, wieder dieses Geräusch über die Lautsprecher, das inzwischen wahrscheinlich schon puren Stress auslöst.
Und was ist es diesmal?
Der absolute Hammer. Auf Anweisung der norwegischen Regierung und der Huti-Routenleitung müssen alle internationalen Gäste das Schiff sofort verlassen. Am nächsten Flughafen.
Sofort? Aber wo ist der nächste Flughafen?
Das ist es ja. Das Schiff hat bereits gedreht. Es fährt zurück nach Kirkenes.
Nein.
Zurück.
Ja.
Kannst du dir das vorstellen? Gerade die Flüge ab Tromsø gebucht, alles organisiert und jetzt diese 180-Grad-Wende, die Flüge sind wertlos, alles wieder auf Anfang, zurück an den Ort, von dem sie gerade weg wollten.
Wahnsinn. Das ist ja wie im Film. Wie haben die Leute reagiert?
Die Autorin beschreibt, dass sich spontan eine kleine internationale Gruppe von Passagieren zusammenfindet und erstmal einen Schnaps braucht. Verständlich. Galgenhumor halt. Im Angesicht des völligen Chaos.
Ja, was willst du auch sonst machen? Das ist wirklich der dramaturgische Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Eine Entscheidung von außen, die alles über den Haufen wirft.
Man spürt richtig diese emotionale Achterbahn. Kurz Erleichterung nach der Flugbuchung, dann dieser totale Schock.
Ja, Interessant finde ich aber, dass sie selbst in diesem Chaos immer wieder die Crew lobt. Die waren ja sicher auch total überfordert, mussten das aber irgendwie managen.
Stimmt, das hebt sie immer wieder positiv hervor. Die Freundlichkeit und Professionalität trotz allem.
Gut, also, wieder Kirkenes. Aber diesmal unter ganz anderen Umständen.
Sie endlich neue Flugtickets in die Hand gedrückt bekommen. Kirkenes, Oslo.
Okay, immerhin ein Flug.
Den Flughafen von Kirkenes beschreibt sie dann als ziemlich surreal. Draußen eisige Kälte, drinnen fast gespenstische Stille. Ein ausgestopster Braunbär steht da in der Gepäckhalle.
Ein Braunbär? Echt jetzt?
Ja. Und sehr norwegisch, ein spezieller Mülleimer nur für Fischabfälle.
Okay, das ist speziell. Aber die Odyssee ist ja noch nicht vorbei, nehme ich an.
Nein, noch lange nicht. In Oslo dann die nächste Hürde. Der Anschlussflug nach Amsterdam, von wo es nach Wien weitergehen soll, der geht erst am nächsten Tag.
Mist. Übernachten am Flughafen.
Der Flughafen Oslo-Gardermoen ist gespenstisch leer. Überall gestrichene Flüge auf den Anzeigetafeln. Wieder diese nagende Unsicherheit. Kommen wir hier überhaupt weg?
Kann ich mir vorstellen.
Sie entscheiden sich dann, nicht die Nacht im leeren Terminal zu verbringen, sondern nehmen sich spontan ein Zimmer im Flughafenhotel. Einfach, um mal durchzuatmen.
Verständlich.
Am nächsten Tag dann die Erleichterung. Der Flug nach Amsterdam findet statt. Puh. In Schiphol erleben sie dann aber einen Vorgeschmack auf das, was Europa bevorsteht.
Was denn?
Sämtliche Cafés und Restaurants sind schon zu. Abgesperrt mit Flatterband. Und hier sehen sie auch die ersten Leute mit Masken. Sie selbst haben keine dabei.
Das war ja damals noch total ungewohnt.
Ja. Sie warten mit Abstand am Gate, bis endlich der Aufruf für den Flug nach Wien kommt. Die Erleichterung muss unbeschreiblich gewesen sein.
Das glaube ich sofort. Endlich Richtung Heimat.
An Bord müssen sie doch noch diese Corona-Formulare ausfüllen, kennt man ja inzwischen. Aber bei der Ankunft in Wien will die dann niemand sehen. Keiner interessiert sich dafür.
Typisch für diese Anfangszeit, oder? Diese Mischung aus drastischen Maßnahmen, viel Improvisation und irgendwie auch Ratlosigkeit. Keiner wusste so richtig, was abgeht.
Ja, die Verabschiedung der Stewardess fasst es gut zusammen. Die sagt wohl, hope to see you soon after these crazy days.
Treffend. Crazy Days waren das definitiv.
Endlich. Wieder fester Boden unter den Füßen in Wien. Die Autorin beschreibt dieses Gefühl von riesiger Erleichterung, aber gemischt mit sofort wieder aufkeimenden Fernweh.
Kenn ich. Kaum ist man zu Hause, will man wieder weg.
Sie fährt direkt nach Hause, geht freiwillig für 2 Wochen in Quarantäne, meldet sich beim Reisebüro und bei der Botschaft. Wir sind sicher zurück.
Gut. Und dann kommt ja noch diese Reflexion 9 Monate später. Das finde ich besonders spannend.
Ja, total. Rückblickend, trotz allem Chaos, Stress, Unsicherheit, bewertet sie die Reise als einen unglaublich tollen Kurztrip.
Das ist faszinierend, oder? Wie das Gehirn das so verarbeitet. Die positiven Erinnerungen, die Nordlichter, die Landschaften, Bergen, dieses Vado, die scheinen die Strapazen irgendwie zu überlagern.
Absolut. Sie nennt es einen ungeplanten Teaser auf Norwegen. Der Wunsch, die Reise nochmal zu machen, aber dann bitte unter normalen Umständen, der ist ungebrochen.
Und sie lobt nochmal das Reisebüro, das in dieser Ausnahmesituation so wichtig war.
Ja, das betont sie mehrfach.
Diese abschließende Sichtweise ist echt interessant. Die Reise wurde ja durch die Umstände zu was völlig Unerwartetem, zu einem super intensiven, wenn auch verkürzten Erlebnis. Und es hat sich tief eingeprägt, vielleicht gerade weil es so anders war.
Mhm.
Das zeigt, wie wir Menschen im Nachhinein oft doch noch Sinn oder sogar positive Seiten in chaotischen Ereignissen finden können. Und es unterstreicht einfach den Wert von solchen persönlichen Berichten aus historischen Umbruchzeiten.
Was nehmen wir also mit aus dieser Tour de Force durch eine Reise am Rande des Ausnahmezustands? Es ist die Geschichte eines Lebenstraums, der von einer globalen Krise quasi gekapert wird.
Gekapert, gut gesagt.
Aber trotzdem oder gerade deswegen unvergessliche Momente schafft. Wir haben diese schnelle Eskalation miterlebt, diese komische Mischung aus atemberaubender Natur und wachsender Panik. Und wir haben gesehen, wie wichtig menschliche Unterstützung ist. Von der Crew, von Mitreisenden, Freunden oder eben einem guten Reisebüro.
Genau. Und das wirft doch eine spannende Frage auf, über die du vielleicht mal nachdenken kannst. Diese ganze Odyssee fand ja ganz am Anfang statt. In den allerersten Tagen der weltweiten Reisebeschränkung. Das war eine Zeit extremer Unsicherheit. Viel Improvisation war nötig.
Ja, total.
Wie würde so eine Situation wohl heute ablaufen? Haben wir als Gesellschaft, als Reisebranche, vielleicht auch wir als Reisende aus diesen Erfahrungen von damals gelernt?
Gute Frage.
Wären wir bei einem ähnlich plötzlichen globalen Ereignis heute besser vorbereitet? Oder würden wir uns wieder in einem ganz ähnlichen Chaos wiederfinden, mit gestrichenen Flügen, widersprüchlichen Infos und jeder muss irgendwie selbst sehen, wie er klarkommt?
Mhm.
Aber mein Gedanke dazu, wie sich unser Gefühl von Sicherheit und Planbarkeit beim Reisen vielleicht nachhaltig verändert hat.